kommt, sprechen wir das Nizänische Glaubensbekenntnis. Es ist ja gute Tradition an großen Feiertagen, dass wir nicht nur das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, sondern das Nizänische, das uns auch mit der orthodoxen Tradition verbindet. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen, dass wir unseren Glauben anlässlich dieses Tages heute mit der weltweiten Christenheit bekennen. Wir glauben dürft ihr wieder Platz nehmen. Als dieses Glaubensbekenntnis formuliert wurde, da haben unsere Vorfahren noch Bäume angebetet. Und der Nabel der christlichen Welt war in Griechenland und der heutigen Türkei, natürlich Jerusalem, Rom, aber vor allem Griechenland und die heutige Türkei. Und man hat da um jeden Satz gerungen und viele Streitereien gingen dem Glaubensbekenntnis zuvor, bis dann eben dieser Kaiser Konstantin, der das Christentum ins Römische Reich eingeführt hat, dann die Bischöfe so weit unter Druck gesetzt hat und da war staatlicher Druck mal ganz positiv, bis sie sich geeinigt haben auf gewisse Grundfragen, Grundformulierungen des christlichen Glaubens. Griechenland, Athen, war eines der Zentren damals, nicht unbedingt der Christenheit, aber eines der philosophischen Zentren. Und ich nehme euch heute Morgen mal mit in das Athen im Jahr 50 nach Christus. Paulus ist unterwegs in Griechenland, damals, wie gesagt, der Mittelpunkt, einer der Mittelpunkte der Welt. Thessalonich, Beröa ist er unterwegs und schließlich Athen. Apostelgeschichte können wir das nachlesen. Und vielleicht wundert ihr euch jetzt und fragt euch, was hat das Ganze mit Ostern zu tun? Entspannt euch, das löst sich gleich auf. Es hat einiges mit Ostern zu tun, weil es natürlich bei Paulus und seinem Wirken in Athen darum geht, um diesen Tag heute, um die Auferstehung. Er ist in Athen und wartet auf seine Mitarbeiter und macht dann so eine Sightseeing-Tour, einen Stadtrundgang, schaut sich in der Stadt um, sieht zum Beispiel den Tempelberg, die Akropolis, die das dominiert, das Ganze, die ist ja bis heute noch dominiert. Beliebtes Motiv, dieser Parthenon-Tempel, da Damals gab es auch noch ein riesiges Standbild von einer wichtigen Göttin, die Athena. Die wurde ganz unterschiedlich dargestellt. Mal mit vergoldetem Helm und jemand, der sich so ein bisschen reingearbeitet hat, wie das vielleicht damals aussah im ersten Jahrhundert, der hat es so dargestellt. Paulus schaut sich in der Stadt um und er sieht die vielen Tempel auf der Akropolis, den Tempel des Zeus. Paulus sieht die kulturellen Einrichtungen in der Stadt, die Gymnasien, die Schulen, ein riesiges Theater, Dionysos-Theater. Und er kriegt diese reiche philosophische Tradition der Athener mit. Überall stehen Athener rum und diskutieren über irgendwelche philosophischen Theorien, diskutieren über Religion. Und er wundert sich und ist zum einen ein bisschen entsetzt, zum anderen ergrimmt, regt sich auf und zum anderen denkt er, ich muss da jetzt irgendwann mal was sagen. Und so können wir das lesen in der Apostelgeschichte. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm und einige von ihm sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues von unseren Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, beben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen und silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er von allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Und so ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysos, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris, und andere mit ihnen. Was fand Paulus in Athen vor? Athen im Jahr 50. Viele Philosophien, viele Religionen. Historische Experten, die schätzen 3000 Religionen und Götzenkulte und Philosophien gab es damals in Athen. Und zur Sicherheit gab es auch noch einen Altar für den unbekannten Gott. Und wenn wir das so lesen in der Apostelgeschichte, denken wir, naja, typisch Paulus. Aber so schnell sollten wir das nicht denken, weil Paulus war fremd in dieser Stadt. Und in so einer Stadt, wo eine intellektuelle Hochkultur war, da war es selbst für einen Paulus nicht selbstverständlich, dass man so mutig auftritt. Von daher sollte man diesen Text mit den Gedanken im Hinterkopf lesen, dass es für ihn wirklich, glaube ich, eine große Überwindung war, auch in Athen so eine einfache Botschaft von Jesus zu verkündigen. 3000 Religionen, Götzenkulte, Philosophien, eine philosophiesüchtige Stadt. Aber zur Sicherheit haben die Athener doch noch eine Sache eingebaut. Falls sie irgendjemand vergessen hätten von diesen ganzen Göttern, hatten sie noch einen Altar für den unbekannten Gott. Alles ist relativ, keine Religion ist die einzig wahre, es gibt keine absolute Wahrheit. So die Überzeugung damals. Und so die Überzeugung heute. In unserer nachchristlichen Gesellschaft gibt es meine und deine Wahrheit. Christlicher Glaube ist ganz gut für dich, okay, wenn es dir hilft, super, freu dich drüber. Ich habe meine andere Wahrheit. So wie damals, so auch heute, auch in anderer Hinsicht. Sicher ist sicher. Lassen wir unser Kind mal taufen. Schaden kann es ja nicht. Vielleicht ist ja doch irgendwas dran am kirchlichen Glauben und dem Gott, von dem in den Kirchen geredet wird. Ich kenne ihn zwar nicht, vielleicht kennt ihn sonst auch niemand so richtig, aber sicher ist sicher. Ganz ohne diesen unbekannten Gott möchte ich dann doch auch nicht durchs Leben gehen und mein Kind soll zumindest mal getauft sein. Ja, es ist tatsächlich was dran. Manche Menschen ahnen es, dass was dran ist, wir wissen es. Und dieses Wissen, das wir haben, das soll kein Zeichen von Überheblichkeit sein. Wir sollen das nicht überheblich vor uns hertragen, sondern dieses Wissen, dass Gott für uns kein Unbekannter ist, das soll uns immer wieder in die Dankbarkeit führen. Dass Gott sich in Jesus offenbart hat und ein bekannter Gott für uns ist, das sollten wir mit Demut und Dankbarkeit immer wieder ausdrücken, ihm gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Weil andere Menschen wissen es nicht so genau. Aber genau das ist ja ein wunderbarer Anknüpfungspunkt für Gespräche über den christlichen Glauben. Das sind Anknüpfungspunkte, wo wir darüber reden können. Ostern ist mehr als Osterhasen, Ostereier, Osterspaziergang, Familientreffen. Wie wäre es, wenn ihr heute oder morgen oder in der nächsten Woche die Karte, die ihr auf den Plätzen gefunden habt, die ist für euch, nicht für die Kinder, sondern für euch, wenn ihr diese Karte nehmen würdet und weitergeben würdet. Nicht unbedingt jetzt an Christen weitergeben, sondern an Menschen, die mit dem Glauben nichts anfangen können. Die ist so geschrieben, dass man es entkirchlichten Menschen geben kann. Wir haben die Karten schon öfters auch bei Straßeneinsätzen an Ostern verteilt, nicht hier in Geildorf, in andere Städte. Und von daher kann man diesen Text tatsächlich auch entkirchlichten Menschen zumuten. Und Marburger Medien stellt ja die Sachen speziell für entkirchlichte Menschen her, nicht unbedingt für Christen, sondern zum Weitergeben. Überlegt euch doch einfach mal, wem könntet ihr diese Karte heute, morgen, die nächste Woche als kleiner Ostergruß weitergeben. Es ist was dran. Es ist was dran, die Auferstehung ist lebendige Realität. Das Osterei ist zerbrochen, Jesus ist geschlüpft. Der Gott, an den Christen glauben, hat einen Namen, nämlich den Namen Jesus. Und Jesus lebt. Wir haben es vorhin gemeinsam bekannt, am Ostermorgen begegnete Jesus nach seiner Auferstehung den Frauen, seinen Jüngern, einige Jahre später auch ganz konkret dem Paulus. Und er begegnet durch die Jahrhunderte hindurch Menschen bis heute. Und ich hoffe und glaube, jeder kann das bekennen, wo er eine Jesusbegegnung hatte. Und ich bin wirklich dankbar, dass auch ich, 24 Jahre alt, hatte ich während der Predigt eine ganz konkrete Jesusbegegnung. Und von daher wusste ich, dass Gott eben kein unbekannter Gott mehr ist für mich, wie es bis dahin war, sondern jetzt ein bekannter, ein persönlicher Gott, Jesus lebt. Und wer sich am Gebet für die muslimische Welt beteiligt, der hat gestern vermutlich das gelesen von Syrien, wo Jesus in seiner Realität in einem syrischen Flüchtlingslager ein junges Mädchen, das durch einen Arztfehler erblindet ist, geheilt hat, weil Christen so mutig waren, für dieses muslimische Kind zu beten. Jesus lebt. Wir haben keinen Kulturgott, wir haben keinen Gott, der vor 2000 Jahren mal auf dieser Welt war und wir verzweifelt warten, bis er wiederkommt, sondern Jesus lebt und er lebt und möchte durch uns auch anderen diese Lebendigkeit deutlich machen. Und das fand ich gestern richtig begeisternd, diesen Bericht aus diesem syrischen Flüchtlingslager, wo dieses Mädchen geheilt wurde. Ostern ist das wichtigste Ereignis, das wichtigste Fest der Christenheit. Für Paulus und die ersten Christen war nicht Weihnachten das wichtigste Fest, sondern die Auferstehung war das Entscheidende. Und deswegen redet Paulus zu den Athenern über die Auferstehung. Die Athener hätten ja die Botschaft, Gott kommt auf die Welt, hätte sie gar nicht besonders beeindruckt. Ihre Götter waren ja die ganze Zeit auf der Welt und dann wieder im Himmel, dann wieder mal auf der Welt. Wenn wir bloß mal einen angucken, den Zeus zum Beispiel, dann können wir über Zeus lesen. Bei Wikipedia: verheiratet war Zeus mit seiner Schwester Hera, mit der er 4 Kinder hatte. Aber er hatte auch viele Liebschaften, unter anderem mit der Göttin Leto, die ihm Apollon, den Gott des Lichts und der Musik, und Artemis, heilbringende Göttin der Natur und der Jagd, gebar. Daneben war er auch Vater vieler Nymphen, Halbgötterinnen und Sterblicher. Die Götter der Griechen waren dauernd unterwegs zwischen Himmel und Erde. Und seine Liebschaften waren nie von Dauer, vor allem wegen Heras maßloser Eifersucht. Um die Kinder, die aus diesen Seitensprüngen entstanden waren, kümmerte er sich aber. Die einzige Liebschaft von Dauer war wahrscheinlich die zum Königssohn Ganymed. Dieser war so schön, dass Zeus ihm in Gestalt eines Adlers auf den Olymp entführte. Dort diente er ihm als Mundschenk. Auch die Göttin Aphrodite soll eine Tochter von Zeus gewesen sein. Seine Lieblingstochter aber war Athene. Die Göttin der Weisheit entsprang seinem Kopf, und auch andere Götter stammen von ihm ab, wie Dionysos, der Gott des Weines, die Göttin Iris, die als Botschafterin der Kommunikation zwischen Menschen und Göttern diente, oder Hermes, der Götterbote, blaue Wagen, ne? Götterbote und Schutzgott. Und um Frauen zu verführen, nahm Zeus eine andere Gestalt an. Das war die Kultur, die in Athen vorherrschte. Und in diese Kultur hinein, in diese sexualisierte Kultur hinein, hat Paulus das Evangelium verkündigt. Ziemlich mutig, oder? Ein Evangelium, das von einem Gott handelt, der immer auch wieder zur Keuschheit aufruft, der zur sexuellen Zurückhaltung außerhalb der Ehe aufruft. Und diese Spannung spricht dann auch aus seinen Briefen an die Korinther, auch in Griechenland, wo es immer wieder um das Thema Sexualität geht, weil diese Kultur der Griechen so von Sexualität durchdrungen war. Schon die Religion war durchdrungen von dieser Sinnlichkeit. Aber wir sehen einen Gott, der hin und her pendelt zwischen seiner Welt und der irdischen Welt. Was hätte die Athener die Geschichte von Weihnachten beeindruckt? Absolut gar nicht. Dass aber jemand von den Toten auferstanden ist, das war wirklich eine besondere Botschaft in diesem Umfeld in Athen. Und auf der anderen Seite betont Paulus auch nicht erst, dass die Athener schlimme Götzenanbeter sind. Nein, er betont die Auferstehung, die lebendige Realität von Jesus, die immer noch lebendige Realität von Jesus, der 20 Jahre zuvor begegnet ist. Was heißt das für uns? Wir haben ein Evangelium. Und Evangelium heißt schlechte Nachricht. So gucken wir manchmal und zu manchen Zeiten der Christenheit haben wir uns vielleicht auch so verhalten. Evangelium heißt gute Nachricht. Schlechte Nachrichten gibt es genug. Wir haben eine gute Nachricht. Jesus, der Herr, ist auferstanden. Genau, kann man nie oft genug sagen. Und mit ein bisschen Freude im Gesicht, dann wird es noch besser. Jesus lebt, wir können mit ihm in Kontakt treten. Nicht nur wir, sondern jeder in Geildorf kann mit ihm in Kontakt treten. Das ist doch gute Nachricht, oder? Das ist doch eine gute Nachricht. Und von daher sollten wir beim Reden über den Glauben, wenn wir mit entkirchlichten Menschen reden, keine schlechten Nachrichten weitergeben, sondern diese gute Nachricht. Unser Gott lebt und er zeigt sich auch gern dir als der lebendige Gott. Gott will sich den Menschen zeigen, so wie er sich der Jadwiga gezeigt hat, wie er sich mir gezeigt hat, wie er sich dir gezeigt hat, will er sich auch anderen Menschen zeigen. Und diese Botschaft müssen wir doch weitersagen. Wir sollten keine Verschwörungstheorien weitersagen, keine Endzeitspekulationen oder keine, du lebst in Sünde, kehr um, du bist eine Götzenanbeterin oder sonst irgendwas, sondern Jesus lebt, er ist auferstanden, er will dir begegnen, so wie es Paulus gemacht hat. Vielleicht runzeln manche Bibelexperten jetzt innerlich mit der Stirn und suchen das Kreuz in der Predigt des Paulus. Tatsächlich redet Paulus nicht direkt vom Kreuz. Er redet aber von der Umkehr. Von der Umkehr zu dem Schöpfer der Welt. Und er redet vom Gericht. Schon mal, das ist ziemlich hart. So hart, dass man es heute kaum mehr hört. Aber Paulus ist ziemlich mutig. Wie gesagt, in einer fremden Umgebung. Athen war kein Heimspiel für ihn. Eine fremde Umgebung. Und da sagt er ziemlich klar, dass dieses Gericht von jemand ausgeführt wird, der durch die Auferstehung von den Toten durch Jesus beglaubigt wurde. Er wurde als Weltenrichter beglaubigt durch die Auferstehung. Und dieser Weltenrichter ist Jesus. Und diese Weltenrichterfunktion hängt also mit der Auferstehung zusammen. Die Auferstehung hat Jesus beglaubigt, dass er kommen wird als Richter der Welt. Und das ist uns ja, glaube ich, auch klar seit den besonderen Abenden im Herbst zur Offenbarung. Beim ersten Mal kam Jesus als Gnadenzeichen, zur Gnade auf diese Welt. Beim zweiten Mal kommt er zum Gericht. Beim ersten Mal ist er auf dem Esel nach Jerusalem hineingeritten, als Zeichen der Demut. Beim zweiten Mal wird er auf einem Pferd kommen, als Zeichen der Herrschaft und Macht. So beschreibt es uns die Offenbarung. Und wenn auch Paulus den Tod von Jesus am Kreuz nicht direkt erwähnt, er redet klar von Umkehr, von Buße, von Neuausrichtung unseres Lebens auf den Schöpfer Gott dieser Welt hin. Paulus spricht, dass jetzt mit Jesus eine neue Zeit angebrochen ist, dass Menschen nicht mehr unwissend bleiben müssen über diesen unbekannten Gott, sondern dass jeder Mensch diesen unbekannten Gott kennenlernen kann. Und dass jeder Mensch auch zur Rechenschaft dafür gezogen werden wird, wie er sich zu Jesus verhalten hat. Ablehnung oder Gleichgültigkeit oder ob er Jesus in sein Leben eingeladen hat. Zum Schluss, was waren das für Reaktionen? Welche Reaktionen hat Paulus erfahren? Auch da, so wie damals, so auch heute. Es gab drei Reaktionen. Spott. Schon auf dem Marktplatz wurde Paulus als Schwätzer bezeichnet. Wahrscheinlich hätten die meisten von uns, einschließlich mir, dann aufgegeben. Dann haben sie ihn auf die Akropolis eingeladen zum Predigen. Und auch da wurde er wieder ausgelacht, verspottet. Die zweite Reaktion, ich kümmere mich später darum. Das so machen die Menschen ganz gern, auf des Teufels liebstes Möbelstück, auf die lange Bank schieben, ob sie sich mit Jesus beschäftigen oder nicht. Und die dritte Reaktion, ja, ich bin dabei, ich will mehr wissen, ich komme mit. A und B erleben wir auch immer wieder, wenn wir anderen von Jesus erzählen. Und manchmal trifft uns das, wenn wir verspottet werden oder wenn Menschen das auf die lange Bank schieben. Das trifft uns manchmal so richtig persönlich. Mir geht es zumindest so. Enttäuschung macht sich breit und man fragt sich, dann liegt es vielleicht an mir. Wenn wir statt guten Nachrichten schlechte überbracht haben, dann liegt es ganz sicher an uns. Aber wenn wir die gute Nachricht wirklich überbracht haben, dann liegt es nicht an uns. Dann geht es uns genauso, wie es Paulus und den anderen, von denen wir in der Apostelgeschichte lesen können, auch gegangen ist. auch wenn wir die Botschaft der Auferstehung, das Evangelium weitergeben, dann kommt es vor, dass Menschen das ablehnen. Aber dann liegt es nicht an uns. Dann ist es auch kein Grund, beleidigt oder enttäuscht zu sein. Dann haben wir vielleicht unrealistische Vorstellungen gehabt, wie die Menschen aufs Evangelium reagieren. Aber wir brauchen nicht enttäuscht zu sein. Das befreit uns von der Täuschung. Als wir diese Hoffnungsfestwoche hatten im November 2021, kann ich mich noch genau erinnern, wir haben ja da eingeladen, auch die Nachbarn eingeladen, und ich dachte, naja, jetzt die Leute haben Corona erlebt, jetzt brauchen sie echt Hoffnung und das ist richtig cool, was wir da machen. Aber der Zuspruch war jetzt nicht so groß, wie wir es uns im Vorbereitungsteam erhofft haben. Und ich weiß noch genau, wie ich da mal dann Richtung Stadtkirche gelaufen bin und ich so richtig enttäuscht war, dass keiner von unseren Nachbarn reagiert hat, hier ums Haus rum. Ne? Und dann, als ich da so ein bisschen in meinem Selbstmitleid gebadet habe, habe ich plötzlich die Stimme des Heiligen Geistes gehört, wie Jesus zu mir sagt, du hast mich bezeugt und das genügt. Du hast mich bezeugt und das genügt. Das war so klar, das Reden Gottes, dass ich dann aus meinem Selbstmitleid auch wieder rausgekommen bin und mich das aufgebaut hat. Und ich eben nicht in der Enttäuschung blieb, sondern mich das richtig getröstet hat, dass Jesus gesagt hat, du hast mich bezeugt und das genügt. Und dann gibt es ja auch das Dritte. Menschen sagen, ich bin dabei. Menschen kommen mit, ich will mehr davon wissen. Und unter denen, die mit Paulus mitgegangen sind, waren sogar zwei vornehme Athener, ein Mann und eine Frau. Und die waren extra erwähnt, weil sie so berühmte Menschen waren. Einer sogar aus dem Stadtrat. Warum geschieht das auch immer wieder? Warum bleibt es nicht bei A und B? Sondern warum erleben wir das immer wieder, dass auch Menschen sagen, ich bin dabei? Weil wir nicht aus uns heraus diese Botschaft der Auferstehung weitergeben, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes sie weitergeben. Wir müssen uns nicht auf uns allein verlassen, sondern wir können uns auf den Geist verlassen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das war kein Blitz vom Himmel, der Jesus auferweckt hat, sondern das war die Kraft des Heiligen Geistes. Es war der Heilige Geist, der dann an Pfingsten kam und der in jedem lebt, der an Jesus glaubt. So bezeugt es Paulus in seinen Briefen. Die Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus auferweckt. Und wenn wir diese Karte weitergeben an irgendjemand, dann ist es gut, Jesus zu fragen, wem soll ich sie geben? Und vielleicht zeigt er uns jemand, der auf diese Karte wartet. Vielleicht gibt es einen Nachbarn, der diese Karte heute Nachmittag braucht oder morgen, zusammen mit irgendeinem Osterei oder sonst irgendwas. Vielleicht gibt es jemanden, der in einem Jahr hier sitzt, wie die Jadwiga, und auf der Suche war und wo diese Karte heute, morgen, nächste Woche ein Schlüssel sein kann, um auf dieser Suche weiterzugehen. Die Rede des Paulus brachte also nicht nur Spott und Aufschieberitis hervor, sondern auch Interesse am Glauben. Menschen haben gesagt, ich bin dabei. Menschen kehren um, wurden gläubig. Und Paulus macht sich mit ihnen auf den Weg, um den christlichen Glauben näher zu erforschen. Nacharbeit nennt man das. Er hat noch keinen Alpha-Kurs zur Hand gehabt, aber als Augenzeuge Jesu war er sicher ziemlich beeindruckend. Auch ohne Alpha-Kurs. Und die Jadwiga hat gesagt, ich bin dabei. Beim Hoffnungsfest November 2021. Und damals gab es auch keinen Paulus, aber es gab andere Menschen, die sich Zeit genommen haben und sich um die Jadwiga gekümmert haben. Sabine und Martin, sie hat es ja vorhin gesagt, Sabine und Martin haben sich die Zeit genommen. Teilweise viel Zeit. Vielen Dank euch. Es gibt immer Menschen, die auch mitkommen möchten. Und es ist aber auch nötig, dass es Menschen gibt, die sich um diese interessierten Menschen kümmern. Die sich Zeit nehmen für diese interessierten Menschen. Und wenn das nicht geschieht, dann wird diese Offenheit nicht genutzt. Dann geht das Mitkommen schief, wenn wir nicht bereit sind, uns diese Zeit zu nehmen, diese Zeit zu investieren. Anderes sein zu lassen, Zeit zu nehmen für Menschen, die sagen, ja, ich möchte gern dabei sein. Und das heißt es auch ganz praktisch, was am Ende des Matthäus-Evangeliums steht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt auch, dass wir uns Zeit nehmen, Zeit investieren, dass diese Frucht für Jesus entsteht.